weil ich kriege ja ein nettes Gehalt. So, also was bin ich bereit? Nächste Geschichte, wir springen so ein bisschen, Apostelgeschichte. Eine meiner Lieblingsszenen aus der Apostelgeschichte, Kapitel 3. Kann heute auch noch passieren, ja? Am Nachmittag gegen 3 Uhr gingen Petrus und Johannes zum Tempel, sie wollten dort am öffentlichen Gebet teilnehmen. Zur selben Zeit brachte man einen Mann, der von Geburt an gelähmt war, und setzte ihn an eine der Tempeltüren, an das sogenannte Schöne Tor. Er wurde jeden Tag dorthin getragen, damit er die Leute, die in den Tempel gingen, um Almosen anbetteln konnte. Als Petrus und Johannes den Tempel betreten wollten, bat er auch sie um Geld. Sie blieben stehen, richteten den Blick auf ihn und Petrus sagte, schau uns an. Erwartungsvoll sah der Mann auf, würde er etwas von ihnen bekommen. Jetzt habt ihr vielleicht schon weitergelesen, nee. Was hättest du ihm gegeben? 2 Euro? Ja, also das wäre so 2 Euro, vielleicht 2,50. So hätten wir schon irgendwie noch gefunden. Also bis zu dem Zeitpunkt etwas, was uns in ähnlicher Art und Weise auch passieren kann, zumindest wenn wir mal durch Augsburg tingeln. Also vielleicht nicht in Burtenbach, aber spätestens in Augsburg. Und dann Vers 6. Doch Petrus sagte, Geld habe ich nicht. Aber was ich habe, will ich dir geben. Im Namen von Jesus Christus aus Nazareth, steh auf und geh. Dabei fasste er den Gelähmten an der rechten Hand und richtete ihn auf. In demselben Augenblick konnte der Mann Füße und Gelenke gebrauchen. Er sprang auf und konnte sicher stehen, lief einige Schritte hin und her und ging dann mit Petrus und Johannes in den Tempel. Außer sich vor Freude rannte er umher, sprang in die Luft und lobte Gott. Ich glaube, ich brauche gar nicht so viel dazu sagen zu der Geschichte. Was wäre passiert, wenn Petrus 2 Euro natürlich nicht, aber 2 irgendwas seiner Währung dabei gehabt hätte? Wenn er es so gemacht hätte wie ich, dann wüssten wir von dieser Geschichte nichts. Dann hätte Gott auch nicht gehandelt. Aber was ist passiert? Ich weiß nicht, was Petrus in dem Moment... Ich würde so gerne noch die Gedanken von Petrus da lesen. Ja? Das Ringen mit dem Heiligen Geist oder was auch immer da dazwischen war, ich wiss mal alles nicht. Aber irgendwie wusste er, jetzt darf ich eine Hand ausstrecken. Und wann ist der Kerl gesund geworden? Beim Aufstehen. Also der saß jetzt nicht dann da, Petrus hat gesagt, steh auf und geh, und er hat dann mal zu einem Beine gesagt, das könnte klappen so, nein, sondern Petrus langt noch runter und zieht ihn hoch und hat irgendwie keine Angst, dass er einfach nur zusammensackt wieder. Weil das wäre das, was menschlich passiert. Also mich fasziniert das. Ich würde auch gerne in den Kopf von Petrus und Johannes schauen, was da Gott mit ihnen währenddessen geredet hat oder nicht oder wie auch immer. Auf jeden Fall merke ich, es fordert mich heraus, das zu lesen, und ich denke mir, wo bin ich dran, für jemand zu beten? Vielleicht jetzt nicht ganz so frech, aber dann doch zu sagen, und Gott, jetzt bist du dran, handel. Nicht, weil meine Worte so toll sind, aber weil mein Gott, für den ich diese Worte ausspreche, so toll ist und das auch kann und alles in seiner Macht steht. Letzte Szene, die herausforderndste, finde ich. Apostelgeschichte 21, ich glaube auch die unbekannteste. Da steht ab Vers 10, wir waren schon einige Tage bei Philippus, als Agabus aus Judäa kam. Er war ein Prophet. Während seines Besuches, also wer ist wir, Paulus und Konsorten, während seines Besuches bei uns fesselte er sich mit dem Gürtel von Paulus die Hände und Füße. Dann erklärte er, der Heilige Geist sagt, genauso wird es dem Besitzer dieses Gürtels ergehen. In Jerusalem wird er von den Juden gefesselt und an Menschen ausgeliefert werden, die Gott nicht kennen. Da bestürmten wir und die anderen Christen der Gemeinde Paulus, nicht nach Jerusalem zu gehen. Er aber antwortete nur, warum weint ihr und macht mir das Herz schwer? Ich bin nicht nur bereit, mich in Jerusalem gefangen nehmen zu lassen, ich bin auch bereit, dort für Jesus den Herrn zu sterben. Weil er sich nicht umstimmen ließ, bedrängten wir ihn schließlich nicht länger und sagten, der Wille des Herrn soll geschehen. Also die anderen Geschichten sind ja immer gut ausgegangen. Jetzt lesen wir da aber, dass der Heilige Geist Paulus ausdrücklich warnt und ihm ganz klar macht, Junge, wenn du da weitergehst, dann landest du im Knast. Ja? Da kommt nichts Gutes, menschlich gesehen. Und Paulus sagt trotzdem, ich weiß, aber ich soll gehen. Also er ahnte nicht nur das Risiko, sondern er hat es auch noch von Gott gesagt gekriegt. Ja? Und er wusste trotzdem, mein Platz ist in Jerusalem. Egal, was da kommen wird, ich bin bereit, dieses Risiko einzugehen. Und wir lesen dann hinterher, dass er die Chance hatte, den Mächtigen seiner Zeit das Evangelium zu verkünden, dass er die Chance hatte, nochmal eine Reise zu machen, wo ihn die Römer nach Rom gebracht haben und dort Wunder Gottes zu erleben und Evangelium zu verkünden, obwohl er Gefangener war. Ja, was dann in Rom genau passiert ist, das wissen wir nicht mehr so. Mancher sagt, er ist noch bis Spanien gekommen, andere sagen, er ist in Rom dann irgendwo umgekommen. Aber was wir wissen und von dieser Szene mitnehmen können, ist, nicht immer, wenn uns Gott vor was warnt, heißt das, wir sollen es auch lassen. Also, ist für mich die herausforderndste Szene überhaupt, weil da wird klar, der Weg, den Gott mit uns geht, ist menschlich gesehen nicht immer gut. Also, da gibt es was, wo ich menschlich sagen muss, lass es lieber. Das bringt dir nur Schere rein, das macht dein Leben schwieriger, herausfordernder. Aber Gott will es trotzdem nutzen, um zu handeln durch dich in dieser Welt. Ich weiß nicht, was diese drei Szenen, und ich könnte noch einige mehr erzählen, aber wir lassen es mal bei den dreien, weil ich hoffe ja, ihr erinnert euch so über die Woche mal an die eine oder andere Szene noch. Was machen diese Szenen mit dir? Ich kann euch sagen, was sie mit mir machen, was sie mit dir machen, weiß ich nicht, aber mit mir. Auf der einen Seite gibt es so einen Hunger in mir und ich denke mir, ich will das erleben. Ja, Gott, ich will dich jetzt erleben. Ich weiß, du bist lebendig und allmächtig und ich will das auch jetzt erleben. Und auf der anderen Seite habe ich so eine Angst, einfach nur auf die Schnauze zu fallen, weil ich Gott nicht richtig verstanden habe. Und er dann dasteht und sagt, Armin, tut mir leid, das kriegst du menschlich nicht hin und ich wollte was anderes. Da dazwischen stehe ich und ich glaube, bei dir ist es irgendwie so ähnlich. Und die Frage ist, was überwiegt heute? Wenn du hier auf deinem Stuhl sitzt, in der Komfortzone, gehe ich mal von aus, hoffe ich, dass du, wenn du in der Gemeinschaft bist, eher in deiner Komfortzone bist, wie in irgendeiner Panikzone. Aber was überwiegt bei dir? Der Hunger, Gott zu erleben, oder doch dieser Respekt, vielleicht nichts zu erleben, wenn man was wagt. Und jetzt bin ich ein bisschen stichelnd. Ich glaube, wenn wir in unserem abgesicherten Raum bleiben, ob das die Gemeinschaft ist oder dein Gebetskämmerchen zu Hause, dein Wohnzimmer, dein Rückzugsort, dann habe ich ja alles in der Hand. Dann braucht Gott auch nicht zu handeln. Erst da, wo ich so den Schritt aufs Wasser, die Geschichte hätte ich auch noch erzählen können mit Petrus, erst da, wo ich den Schritt aufs Wasser mache, da, wo ich irgendwas tue, wo ich weiß, jetzt habe ich nicht mehr alles in der Hand. Vielleicht ist es eben so ein Gebet für jemanden. Und ich werde ja als Pastor auch ab und zu mal gerufen, für jemanden zu beten, wo ich genau weiß, okay, also wenn Gott nicht jetzt was tut, dann habe ich nette Worte gesprochen. Mehr aber auch nicht. Den Rest muss Gott tun, egal ob er wirklich heilt oder ob er innerlich was ändert in den Menschen. Ich kann es nicht. Ich kann einfach nur Worte aussprechen, die hoffentlich von Gott kommen in dem Moment. Aber wenn ich es nicht tue, dann werde ich Gott sicher nicht erleben. Und ich habe mich gefragt, und vielleicht könnt ihr jetzt mal schnell ein bisschen reinrufen, gäbe es euch Burtenbacher, wenn nicht jemand sich auf den Weg gemacht hätte? Wer war es bei euch? Jemand aus Augsburg, der vor wie vielen Jahren? Über 100 Jahren gesagt hat, ich mache mich auf diesen Weg. Mir ist dieser Ort oder diese Gegend, wie auch immer er auf Burtenbach kam, ich bin zu schlecht in eure Geschichte. Ich hoffe, in 2 Jahren ist das mal besser. Und ich weiß ein bisschen mehr. Aber ohne diese Person oder Personen gäbe es die Gemeinschaft heute nicht. Und das könnte man für vieles andere auch aufzählen. Da haben sich Leute ein Wagnis eingegangen, haben sich eingesetzt und haben darauf gehofft, dass Gott etwas daraus macht. Und es sind nicht nur die Missionarien irgendwo. Es sind genauso Menschen hier, heute und jetzt. Und vielleicht kannst du diesen Menschen sogar aus deinem Leben benennen. Diesen einen Menschen, der es gebraucht hat, der dich, bei mir war es jemand, der mich im Bus angesprochen hat und gemeint hat, magst du mit in den Jugendkreis kommen. Gut, es war schon vorbereitet, auch von anderen Menschen. Aber dieser eine war es, der nochmal ein Puzzlestück dazugegeben hat, dass ich heute hier stehe. Und dann hat es noch viel Puzzlestücke mehr gebraucht. Aber er musste sich überwinden, mich anzusprechen, mich einzuladen. Wir kannten uns nicht so gut. Ich weiß nicht, ob es in deinem Leben auch diese Frau, diesen Mann, dieses, keine Ahnung, kann ja auch ein Kind gewesen sein, das sich angesprochen ins Nachdenken gebracht hat und das Gott genutzt hat. Ich weiß nicht, aber ich wünsche mir, dass du den Heiligen Geist und Gott immer wieder in dein Leben reden lässt. Und bei mir waren es nie die großen Sachen. Also ich habe nie erlebt, dass ein Stein vom Himmel fällt, dass irgendwie ein Riesenplakat da stand. Aber ich habe ganz oft erlebt, dass Gott in mir Dinge reingelegt hat, die zuerst mal so, warum denke ich jetzt darüber nach, 3 Monate auf Bibelschule zu gehen? So hat es übrigens angefangen, dass ich in Tabor gelandet bin. Und es war rational gesehen echt bescheuert. Also ich konnte weder reden, noch mochte ich Fremdsprachen. Aber ich wusste am Ende von 3 Monaten über Bibelschulen nachdenken, dass ich eine 4-jährige Ausbildung machen soll. Und ich habe Gott sei Dank nicht drüber nachgedacht, dass man hinterher Prediger wird. Ja? Weil sonst hätte ich gesagt, nee, das passt überhaupt nicht. Aber Gott hatte recht. Irgendwie hat es gepasst und er hat mich entweder unterwegs verändert oder er wusste irgendwas, was ich und kein anderer zu dem Zeitpunkt wusste von mir. Weil es hat sich zu der Zeit keiner vorstellen können, dass ich heute hier vorne stehe und mehr als 10 Minuten rede. Ja? Und das habe ich, glaube ich, schon lange. Und Gott sei Dank schlaft ihr noch nicht. Ja? Aber der Heilige Geist sendet solche Impulse und ich erlebe es ganz oft, dass er mir eintrichtert und sagt, jetzt besuch endlich jemand oder jetzt ruf an und ich erlebe dann, wie es genau der richtige Zeitpunkt ist. Leider muss ich mich auch öfter mal ärgern, weil nicht immer gehe ich den Gedanken nach und ich sage ja, ich würde manchmal gerne wissen, was wäre rausgekommen, wenn ich den Mut gehabt hätte. Ich saß auch schon in der Straßenbahn und habe mir gedacht, da, die Frau soll es ja ansprechen und ich habe mich nicht getraut, leider, weil vielleicht wäre genau das, was Gott von mir wollte an dem Moment. Letztens hatte ich mal den Mut, keine Ahnung, was rauskommt, jemand zurückzuschreiben, der mir gespiegelt hat. Kenne ich überhaupt nicht, ich habe ein Handy von ihm gekauft über Kleinanzeigen für meinen Sohn und er hat nebenbei geschrieben, dass seine Lebensgefährtin gestorben ist und dann habe ich ihm geschrieben, du, wenn du jemanden zum Reden brauchst, dann ruf mich an, meine Telefonnummer findest du im Internet, ich bin Pastor. Keine Ahnung, ob er es machen wird, aber ich hatte das Gefühl, ich muss diesen Satz schreiben und ich habe 20 Minuten gebraucht, um diesen Satz zu schreiben. Ja? Der Rest ist Gottes Sache. Aber ich möchte dir Mut machen, immer wieder über deinen Schatten zu springen. Also nicht dein Hirn abzulegen. Wenn du vor einer Klippe stehst und Gott sagt, aus deiner Sicht spring runter, dann schalt bitte dein Hirn ein und sag, nee. Aber an anderen Stellen, wo du da stehst und sagst, soll ich jetzt wirklich klingeln? Soll ich wirklich hingehen? Soll ich ihn wirklich ansprechen? Also ich habe noch eine Szene in meinem Leben, wo ich lange gerungen habe, unsere Kinder mussten ja auch mal zum Kindergarten, jetzt sind sie alle älter, und immer wieder neben einem Kindergartenvater stand. Wir haben etwa zur selben Zeit unsere damals Tochter oder Sohn abgegeben, er ist ein Sohn, und ich habe lange gebraucht, immer wieder mit ihm über alles Mögliche geredet. Und irgendwann habe ich gemerkt, der bräuchte eigentlich Gebet. Und dann habe ich mich mal getraut zu sagen, du, ich bete fei für dich. Irgendwann habe ich mich mal getraut zu sagen, soll ich jetzt für dich beten? Da lagen bestimmt 1 Monat dazwischen und ehrlich Gespräche. Ja. Aber ich habe gemerkt, wie Gott in ihm arbeitet. Und er ist heute noch näher an Gott als damals. Wie nah genau, weiß ich nicht, weil wir sind jetzt umgezogen und wir haben leider nicht mehr so den guten Kontakt. Aber das waren Überwindungen und immer wieder Reden Gottes. Und ich möchte dir Mut machen, lass dir von Gott was zeigen. Und vielleicht sind es bei dir, ich habe schon von anderen gehört, Plakate, die auf der Straße stehen, die dir ganz klar sagen, ach, jetzt soll ich mal das machen. Oder beim Bibellesen oder Träume oder Gedanken oder jemand anders, der herkommt, dir irgendwas sagt und du weißt ganz genau, jetzt soll ich das und das machen, obwohl die oder derjenige was ganz anderes gesagt hat. Also Gott hat so viele Möglichkeiten, aber ich möchte dir Mut machen,
Leg's drauf an.
Und trau Gott zu, dass er durch dich etwas tut, was für dich nicht möglich ist. Sonst säßen wir alle nicht hier, wenn nicht irgendjemand in deinem Umfeld diesen Mut gehabt hätte. Wenn nicht irgendjemand